Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite aus darf ich Sie ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, und möge es der Herr schenken, dass er unsere Herzen weit öffnet für das, was er heute uns sagen will, möchte, darf oder sogar muss. Ja, wir machen Fortsetzung mit dem Propheten Amos. Und wer das im Stillen mitlesen möchte, der schlage auf Amos 3. Wir lesen das Kapitel 3. Und bis zu den ersten drei Versen aus Kapitel 4. Also Amos 3. Da hören wir Folgendes. Höret, was der Herr mit euch redet, ihr Kinder Israel, mit allen Geschlechtern, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Darum will ich auch euch heimsuchen in all eurer Missetat. Mögen auch zwei miteinander wandeln, sie seien denn eins untereinander? Brüllt auch ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Schreit auch ein junger Löwe aus einer Höhle, er habe denn etwas gefangen? Fällt auch ein Vogel in den Strick auf der Erde, da kein Vogler ist? Hebt man auch den Strick auf von der Erde, der noch nichts gefangen hat? Bläst man auch die Posaune in einer Stadt, dass sich das Volk davor nicht entsetze? Jetzt kommt ja dieser Satz, der uns ja allen bekannt ist. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Denn der Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis dem Propheten, seinen Knechten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Verkündigt in den Palästen zu Asdod und in den Palästen im Lande Ägypten und sprecht, sammelt euch auf die Bergen Samarias und seht, welch ein großes Zetergeschrei und Unrecht darin ist. Sie achten keines Rechts, spricht der Herr, sammeln Schätze von Frevel und Raub in ihren Palästen. Darum spricht der Herr, also man wird dieses Land ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterreißen und deine Häuser plündern. So spricht der Herr, gleich wie ein Hirte dem Löwen zwei Knie und ein Ohrläpplein aus dem Maul reißt, also sollen die Kinder Israel herausgerissen werden, die zum Samaria sitzen in der Ecke des Ruhebettes und auf dem Lager von Damast. Höret und zeuget im Hause Jakob, spricht der Herr, der Gott Zebaoth, denn zu der Zeit, wann ich die Sünden Israels heimsuchen werde, will ich die Altäre zu Bethel heimsuchen und die Hörner des Altars abbrechen, dass sie zu Boden fallen sollen, und will beide, Winterhaus und Sommerhaus, schlagen, und die elfenbeinernen Häuser sollen untergehen und viele Häuser verderbt werden, spricht der Herr. Höret dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf den Berge Samarias seid und den Dürftigen Unrecht tut und untertretet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringet her, lasst uns saufen. Der Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit, siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch wird herausziehen mit Angeln und euren Nachkommen mit Fischhaken. Und ihr werdet zu den Lücken hinausgehen, eine jegliche vor sich hin, und gen Harmon weggeworfen werden, spricht der Herr. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bring du Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still. Und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, was für ein eindrucksvolles, was für ein gewaltiges Wort Gottes, was wir da gerade gehört haben. Und das ist ja jetzt nicht irgendein Wort, das an irgendeinen gerichtet ist, geschweige denn alle Welt gerichtet ist, sondern das machen ja gerade so die ersten beiden Verse deutlich. Es ist ein Wort, nicht das an das eine, an das Auserwählte, an das ganz besondere Volk, an sein Volk, an Gottes Volk gerichtet wird. Und mehrfach, wie gesagt, drücken das ja die Verse 1 und 2 aus Kapitel 3 aus. Fangen wir mal etwas ungewohnt, fangen wir mal nicht vorne beim Text an, sondern am Ende. Und zwar betrachten wir mal diesen Teilabschnitt, Vers 9 aus Kapitel 3 bis Vers 3, Kapitel 4. Und in diesem Textabschnitt hören wir ja von drei Wellen von Gerichtsankündigungen, die alle an eine Stadt gerichtet sind, Samaria, damals die Hauptstadt des Nordreiches, damals die Hauptstadt Israels. Und in dieser ersten Welle, das sind die Verse 9 bis 11 aus Kapitel 3, das ist ja schon hochinteressant, da werden sogar fremde Völker angesprochen, die sich mal so als Nichtjuden, ja, das ganze Theater da im Nordreich in Israel anschauen sollen und die dann bestätigen werden, dass das unmöglich ist, wie sich dieses Volk also benimmt. Nicht dieses, ja, wie soll man sagen, diese Selbstsucht, dieses um sich, das eigene Ich, dieses ständige Drehen um das eigene Ich und diese Maßlosigkeit und dieser Missbrauch und diese Unterdrückung, ja, dass das Volk dermaßen verblendet oder geblendet ist, dass sie überhaupt keinen Blick mehr haben für den Nächsten, geschweige denn für den lebendigen Gott. Und selbst, was da abläuft, ist selbst für einen Heiden kaum zu fassen. Also hochinteressant, dass Gott hier also solche fremden Völker da wirklich anspricht, dass sie das sehen, was da in dem Volk im Nordreich in Israel da abläuft. Dann in der zweiten Welle, das sind die Verse 12 bis 15 aus Kapitel 3, da wird also jetzt diese politische, gesellschaftliche und religiöse Prominenz da angesprochen, ins Visier genommen. Und dieser Prominenz, der eben jetzt auch aufgrund ihres maßlosen Verhaltens und ihres luxuriösen Lebens auch das entsprechende Gericht da angekündigt wird. Und dabei verwendet der Amos ja ein recht ungewohntes oder eindrückliches Bild, und zwar aus der mosaischen Gesetzgebung. Wer das nachlesen will, 2. Mose 22, Vers 12, 2. Mose 22, Vers 12, also aus der mosaischen Gesetzgebung weiß man, dass zum Beispiel ein Hirte nicht beim Verlust eines der ihm anvertrauten Schafe, sei es durch höhere Gewalt, nicht als Beweis seiner Unschuld Erteile des zerrissenen Tieres oder des zerrissenen Schafes dabei bringen musste, wenn er nicht ersatzpflichtig werden sollte. Und da reichte ebenso, wie wir es ja gerade gehört haben, da reichte ebenso ein Beinchen oder ein Ohrläppchen, das man eben halt in Anführungsstrichen hat noch retten können. Und so sagt nun Gott über seinen Propheten Amos, so wird es mit dem Nordreich sein. Da wird also nicht mehr viel übrig bleiben, da wird nur noch so ein kümmerlicher Rest, so ein Bein im Bild gesprochen, so ein Ohrläppchen wird also noch da vorhanden sein. Und beim Stichwort Rest, da klingelt es bei uns ja eigentlich immer wieder, denn bei allem Grauenvollen, was in diesem Bild wirklich steckt, liebe Geschwister, wissen wir natürlich, dass über diesem Rest in der prophetischen Sprache immer noch so eine ganz besondere Hoffnung liegt. Wir denken da zum Beispiel an Elia auf dem Berg Karmel, Baalspriester, und wo Gott sagte, da sind aber noch 7000, nicht, da ist noch so ein Rest, der also die Knie nicht gebeugt hat. Also da steckt immer noch so eine ganz besondere Hoffnung. Man könnte sich mal jetzt nebenbei so die Frage stellen, warum wird hier von einem Bein gesprochen, von einem Ohrläppchen gesprochen? Wenn man das mal auf den Menschen bezieht, könnte man vielleicht sagen, ja, mit dem Bein ist er in der Lage, niederzuknien, und mit dem Ohrläppchen, Ohr, kann er hören. Dass eben nach dem Gericht man wieder zu dem Eigentlichen zurückkommt, nicht zu dem Reden mit dem lebendigen Gott und vor allen Dingen zum Hören auf sein Wort. Vielleicht aus diesem Grunde. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber könnte man sich vorstellen. Und dann in der dritten Welle, das sind dann die Verse 1 bis 3 aus Kapitel 4, da kommt ja nochmal eine andere Gruppe, kommt dann nochmal in den Fokus, nämlich die Oberschicht der Frauen. Die werden also hier ganz eigenartig, die werden hier mit fetten Kühen und nicht mit dem normalen Rindvieh verglichen, was letztendlich sagen soll, ihre Raffgier und ihre Trunksucht oder Trinksucht und ihre soziale Unausgewogenheit führt eben auch dann zu einer besonderen Gerichtsankündigung des lebendigen Gottes. Ja, das ist mal so die kurze Zusammenfassung von Amos. Dreimal Samaria, dreimal Gerichtsankündigung im Volke Gottes, alles fokussiert sich auf Israel. Und wir erinnern uns ja noch, die ersten beiden Kapitel war es ja auch so, nicht? Gott fing an mit Gerichtsankündigungen erst bei den fremden Völkern und am Ende war er dann bei Israel. Und auch hier wieder fokussiert sich eben alles auf Israel. Und zwischen der Einleitung, zwischen diesen ersten beiden Versen aus Kapitel 3, wo wir also gesagt haben, an wen das Wort gerichtet ist, und diesen Gerichtsankündigungen, diesen drei Gerichtsankündigungen, dazwischen liegen die Verse 3 bis 8. Und das ist der eigentlich interessante, wirklich Textabschnitt, diese Verse 3 bis 8 aus Kapitel 3. Und wenn man sich wirklich mal den gesamten Propheten Amos durchliest, da kann man sich wirklich mal so die Frage stellen, was mögen die Menschen da im Nordreich, was mögen sie sich wirklich gefragt haben? Nicht Amos, findest du das irgendwie angemessen? Nicht, dass du, was du uns sagst, was du uns da zumutest? Woher nimmst du dir überhaupt das Recht, so mit uns zu reden? Eigentlich solltest du wieder in den Süden gehen, da deine Schafe hüten und deine Maulbeerbaumfeigen züchten. Eigentlich brauchen wir dich nicht. Wir haben unsere eigenen Propheten. Wir haben genug Worte Gottes. Wir haben auch Orte, wo wir mit dem lebendigen Gott in Beziehung treten können. Also letztendlich brauchen wir dich nicht. Und dann müssen wir dir sagen, die Art und Weise, wie du verkündigst, passt eigentlich gar nicht in unsere Theologie, passt irgendwie nicht zusammen. Und außerdem haben wir den Eindruck, dass dir das aus dem Blickfeld verschwunden ist. Auch wir gehören zum Gottesvolk. Auch wir gehören zum Volk Abraham, Isaaks und Jakobs. Auch über uns stehen die Verheißungen Gottes. Amos, es wäre besser, du würdest deinen Mund halten. Und so ist man ja mit ihm umgegangen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man verständlicherweise da eine gewisse Distanz zu dem Amos aufgebaut hat. Und wie gesagt, da hinein kommen jetzt diese Verse 3 bis 8 aus Kapitel 3. Und in diesen drei Versen, in diesen sechs Versen, da präsentiert uns Amos ein ganz, ganz eindrückliches, ja, wie soll man sagen, oder ein ganz besonderes Stilelement, um den Menschen da im Nordrhein wirklich zu sagen, was ihn bewegt, da so aufzutreten, so zu verkündigen, so zu predigen. Und zwar, das haben wir sicherlich festgestellt, Amos gebrauchte sieben Beispiele, wo er immer in einer rhetorischen Frage Schlag auf Schlag seine Zuhörer zum Nachdenken zwingt, dass sie sich quasi selbst die von Amos ins Auge gefasste Antwort geben, dass sie nämlich eigentlich immer mit Nein antworten müssen. Nicht? Können etwa zwei miteinander wandern, denn sie seien einig untereinander? Nein, natürlich nicht. Brüllt etwa ein Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Nein. Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Natürlich nicht. Und so geht das weiter. Nicht? Und all diese Bilder, liebe Geschwister, all diese Bilder, die der Amos gebraucht, will er Ihnen eine Sache deutlich machen. Dass nämlich jede Wirkung seine Ursache hat. Man könnte eigentlich jetzt über diesen ganzen Predigtabschnitt könnte man eigentlich das Thema stellen, nicht das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und das will er Ihnen also hier wirklich klar machen. Nehmen wir nur mal das vorletzte Beispiel, die Wirkung, dass sich das Volk entsetzt, dass das Volk erschreckt wird, ja, hat natürlich eine Ursache, dass diese Posaunen geblasen werden, aus welchen Gründen auch immer sie geblasen worden sind, sei es das zum Militäreinsatz oder wie auch immer. Nicht? Es gilt also eine ganz strenge Kausalität, wobei die Ursachen natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und jetzt sagt Amos, im Zusammenhang mit diesem Prinzip von Ursache und Wirkung will er ihnen jetzt klar machen, begreift ihr, warum ich hier in Samaria auftrete und so predige, Klammer auf, Wirkung, Klammer zu. Das hat nämlich eine Ursache, dass der lebendige Gott zu mir geredet hat. Jetzt kann ich gar nicht anders, als so aufzutreten. Merkt ihr wirklich, ihr Leute da aus dem Nordreich, merkt ihr wirklich diesen kausalen Zusammenhang, der da besteht? Und dazu gebraucht er, wie gesagt, 7 Beispiele. Und das ist ja auch interessant, wenn man sich die mal im Einzelnen, wenn man betrachtet. Die ersten 6 Beispiele so aus dem täglichen Leben sind Beispiele ohne jeden geistlichen Zusammenhang. Aber erst im 7. Beispiel bringt er diesen geistlichen Zusammenhang, ja, wo er eben sagt hier, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Nicht, das ist der erste gewaltige Höhepunkt, wie gesagt, mit dieser starken Aussage. Dann schließt er sofort den 2. Höhepunkt an, dass er sagt, aber der Herr tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Und wenn er das tut, damit kommt er zum 3. Höhepunkt, dann heißt es, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr redet, wer sollte nicht jetzt Prophet werden? Also, 3-mal formuliert da Amos einen Satz im Zusammenhang mit dem Herrn, wie es heißt, ist etwa ein Unglück, dass der Herr nicht tut, dann der Herr redet und wie gesagt, er tut nichts, er offenbart denn, und dann, wie gesagt, das 3. Mal, der Herr redet, wer sollte jetzt nicht Prophet werden. Und da versucht er jetzt den Leuten aus dem Nordreich wirklich deutlich zu machen, ihr müsst das vollkommen anders verstehen. Wenn schon der Grundsatz von Ursache und Wirkung im täglichen Leben gilt, dann erst recht im geistlichen Leben und wenn es da ganz besonders um den lebendigen Gott geht. Und wenn ich zwar aus dem Südreich stammend zu euch komme und predige im Nordreich, dann müsst ihr euch fragen, wo denn die Ursache liegt, und die liegt ganz alleine beim lebendigen Gott. Und mit diesen 3 Höhepunkten, liebe Geschwister, mit diesen 3 Aussagen von dem Prophet Amos, nicht, da liegt im Grunde genommen auch der Aufbau der heutigen Predigt fest. Und kommen wir zum ersten wichtigen Höhepunkt, der da eben heißt, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Das sagt uns jetzt Amos im Namen Gottes. Und damit sagt er uns zuallererst, und das ist ein erster wichtiger Punkt, den wir aus diesem Predigtext mitnehmen wollen, in allem Geschehen nicht ist der lebendige Gott präsent. In allem Geschehen auf diesem Planeten hier ist der lebendige Gott präsent. Es gibt also keinen Bereich auf, beziehungsweise in dieser Welt, der nicht von ihm also durchwirkt oder durchzogen ist. Es gibt also keine Selektion, wo der Herr nicht mittendrin ist. Und warum ist das für den Amos so wichtig? Das ist für ihn deshalb so wichtig, und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich den gesamten Amos-Propheten da mal durchliest. Das ist für ihn deshalb so wichtig, weil die nämlich gesagt haben, Amos, die gesamte Sache da mit der Gerichtsankündigung, das kann mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Und Amos erwidert, ihr irrt euch total. Ihr irrt euch total. Es ist gerade umgekehrt. Bei euch, die ihr erwählt seid, gilt gerade in besonderer Weise dieses Prinzip von Ursache und Wirkung. Nicht? Deshalb erlebt ihr die Heimsuchung. Vers 2. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Und darum will ich euch an euch auch heimsuchen, all eure Sünde. Nicht, seht ihr diesen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung? Ihr seid erwählt, Ursache, darum die Heimsuchung, nicht die Wirkung. Und er macht ihn im Grunde genommen deutlich, mit eurer Erwählung habt ihr überhaupt keinen Vorzug vor anderen Völkern. Nicht, hinter dem ihr eure Sünden da verbergen könnt und der euch gegen das Gericht Gottes da absichert. Ihr erkennt vollkommen, dass eure Erwählung eine freie Tat des souveränen Gottes ist. Er hat euch erwählt für seine Zwecke und ist in keiner Weise an eure menschlichen Interessen gebunden. Und durch eure Erwählung habt ihr überhaupt keinen Anspruch auf besondere göttliche Nachsicht. Ihr müsst im Grunde genommen, müsst ihr genau umgekehrt denken, Gott hat vielmehr durch die Erwählung einen Anspruch auf euren besonderen Gehorsam ihm gegenüber. Und wenn ihr das nicht begreift, wenn ihr das nicht ernst nehmt, wenn ihr die Sünde nicht ernst nehmt, dann nehmt ihr auch die in eurer Erwählung sichtbar gewordene Gnade nicht ernst. Und das will er ihnen klar machen. Und liebe Geschwister, überall wo hier, wo jetzt das Wörtchen ihr steht, was für das Nordreich, was für die Leute aus dem Nordreich stand, da setzt jetzt bitte das Wörtchen du ein, nicht, dann spürst du hoffentlich noch mehr den Ernst dieser Aussage von Amos. Und da dürfen wir nicht zurückschrecken und sagen, also solch ein theologisches Denken, nicht diese ganze Sache da mit Erwähnung und Heimsuchung, ist äußerst gefährlich. Nein, nein, liebe Geschwister, dann blicken wir nämlich ins Neue Testament und stellen fest, dass das guter neutestamentlicher Bestand ist. Was ist das denn anderes, wenn der Autor aus dem Hebräerbrief nicht in Kapitel 12 ab Vers 5 sagt, ihr habt den Trost vergessen. Mein Sohn, meine Tochter, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm bestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er auch. Ja, und das gehört einfach mit dazu. Dass das nicht schön ist, nicht unbedingt schön ist, das kann man auch nachvollziehen. Ich habe das schon mal erlebt, dass eines eurer Kinder sagt, Dankeschön Vati, Dankeschön Mutti, dass du mich gerade erziehst. Ich glaube nicht, dass das oft vorkommt. Aber wenn das Ganze schon hier auf irdischer Ebene gilt, wie viel mehr es recht auf geistlicher, auf göttlicher Ebene, tja, du musst im Grunde genommen musst du umgekehrt sagen. Wenn ich nicht solch eine göttliche Erziehung erfahre, dann muss ich mir echt Sorgen machen. Dann muss ich mir echt um mein geistliches Leben Sorgen machen. Und deswegen argumentiert Amos auch so, ihr da im Nordreich, ihr denkt total falsch. Wenn ihr meint, dass der lebendige Gott eben nicht erzieherisch in euer Leben da eingreifen könnte, gerade weil ihr eben erwählt seid, wird er so an euch handeln. Und deswegen tue ich nichts Ungewöhnliches oder ich tue auch nichts Böses und ihr braucht auch nicht eure Krallen da auszufahren, wenn ich jetzt auftrete und verkündige auf diese Art und Weise. Es redet zu euch der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der euch herausgeholt hat, der euch angenommen hat, der dann natürlich euch auf seine Art und Weise und mit seinen Mitteln und Methoden erzieht. Das müsst ihr verstehen. Und liebe Geschwister, wenn wir das auf unser Leben beziehen, wenn wir das mal ganz genau betrachten, dann können wir doch sagen, da steckt doch ein ungemeiner, ein ganz, ganz tiefer Trost dahinter, hinter diesen göttlichen Gedanken. Nicht, das heißt doch, du bist mit keiner Erfahrung deines Lebens, bist du anderen Mächten preisgegeben. Du musst nie in der Weise differenzieren, dass du sagst, das ist also Gottes Sache und jenes, ja, was ist es denn dann? Ist es Zufall? Ist es Schicksal? Sind es Dämonen? Ist es der Satan oder was weiß ich? Nein, alles deines Lebens geht auf einen Verursacher zurück, dem dein ganzes Leben wirklich gehört, auf den lebendigen Gott. Alle Zusammenhänge deiner Existenz haben mit diesem lebendigen Gott zu tun. Und merkst du diesen Trost, der dahinter steckt? Nicht, das bewahrt dich auch vor gruseligen Fragestellungen. Ob du dann immer alles verstehst, was der lebendige Gott gerade in deinem Leben macht, ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber wichtig ist, dass er mit dir redet, dass er zu dir redet. Ich denken wir nur an ein Beispiel aus der Bibel, an ein neutestamentliches Beispiel, und zwar aus Johannes 9. Der an dem Versuch, das Handeln Gottes wirklich zu interpretieren, was aber völlig daneben ging. Als nämlich die Jünger da diesen Blindgeborenen sagen und meinten, da muss doch irgendwie ein Zusammenhang bestehen da zwischen Sünde und seiner Krankheit / Blindheit. Und Jesus Christus kommt und muss ihm mächtig die Leviten lesen und muss ihm sagen, ihr denkt da total falsch. Der ist blind, er ist blind, damit die Herrlichkeit Gottes wirklich offenbar wird. Natürlich, das weißt du auch, dass du mit diesem Satz ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut, dass du damit eine Menge theologischer oder oder philosophischer Kapriolen erzeugen kannst, die aber völlig daneben gehen. Nicht, du kannst dich mit diesem Satz, kannst du dich locker aus deiner Verantwortung, ja, ich sag's mal, jetzt ganz böse und ganz, ganz platt für den Schrott, den du da in deinem Leben so fabrizierst, nicht, kannst du dich wunderbar herausmanövrieren und sagen, bitteschön, da steht's doch, Gott ist dafür verantwortlich. Nicht mit diesem Satz kannst du ganz locker dem lebendigen Gott den schwarzen Peter zuschieben. Aber es ändert nichts an der Tatsache, was wir vorhin am Anfang gesagt haben und diesen Punkt, den wir mitnehmen wollen. Nicht, wenn ich diesen Satz höre, ist nicht etwa ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht tut, dass der Herr in allem Geschehen auf diesem Planeten wirklich präsent ist und dass wir festgestellt haben, welch starker Trost wirklich da auch hintersteckt. Das erste wichtige Punkt. Jetzt macht der Amos aber weiter und sagt, wenn das schon mit diesem Satz so ist, ist nicht etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut, dann sagt er, aber Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten seinen Knechten. Damit kommen wir zum zweiten wichtigen Höhepunkt. Und der Punkt, den wir für unser persönliches Leben mitnehmen wollen, ist ein wunderbarer Punkt, auf den wir gleich näher eingehen. Gott zieht seine Kinder mit seinem Reden ins Vertrauen hinein. Aber Schritt für Schritt. Nicht Amos, man kann sich den Amos ja immer wieder vorstellen, dass er da steht und sagt, und ihr im Nordrhein sagt, dass ihr es schlimm findet, wenn Gott redet. Ich aber sage euch, dass das Größte ist, was Gott überhaupt tun kann, was überhaupt einem Menschen in seinem Leben passieren kann, dass Gott zu ihm redet. Und damit gelangen wir natürlich zu einem Geheimnis. Ich weiß jetzt nicht, was ihr alle für eine Bibel habt, aber eigentlich sollte jetzt an dieser Stelle der Hinweis auf 5. Mose 4 Kapitel 4, Vers 32 folgende, also 5. Mose 4, Vers 32 folgende, als Parallelstelle auftauchen. Da wird nämlich die große Sicht des Mose über den lebendigen Gott beschrieben. Und da, wenn man sich diese Worte durchliest, dann könnte man wirklich sagen, ja, es sind Worte, die auch ein Amos gesagt haben könnte damals. Nicht? Und dass Amos jetzt sagt, also Israel, jetzt denkt doch mal nach, denkt bitte einmal nach. Und jetzt kommen die Worte, die damals Mose gesagt hat, die jetzt auch hätte ein Amos sagen können. Frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat und von einem Ende des Himmels zu anderen. Israel, frag dich einmal in der zeitlichen Dimension, Israel, frag dich einmal in der geografischen Dimension, geh hin, wo du willst. Ob je etwas so Großes geschehen ist und ob man je dergleichen gehört hat, dass ein Volk die Stimme Gottes hat reden gehört, wie du sie gehört hast und dennoch lebst. Israel, ich frage dich nochmal, sag es mir, gibt es sowas? Nicht, das ist wirklich dein Alleinstellungsmerkmal. Nie wieder gab es solch ein Volk. Nur du, Israel, hast diese besondere Herausgehobenheit oder Herausnahme erfahren, dass der lebendige Gott sich erbarmt hat und mit dir redet, seine Stimme hat hören lassen. Eigentlich müsstest du sagen, dass das Beste, das Wichtigste, das schönste Qualitätsmerkmal ist, das ich je bekommen habe und das ich immer wieder bekomme, dass er sich erbarmt und mit mir redet. Nur mal einige Beispiele an dieser Stelle, liebe Geschwister. Wir wissen es doch, Abraham, 1. Mose 18, ab Vers 17, man staunet und fassungslos daneben steht, man den Eindruck hat, dass der lebendige Gott gar nicht anders kann, wenn er sagt, ja, wie sollte ich denn Abraham verbergen, was ich vorhabe zu tun? Weshalb? Weil Abraham mein Freund ist. Und dann führt Gott aus. Dann führt er aus. Ich will dir das Land geben. Abraham, deine Nachfahren werden dieses Land erben. Aber es wird eine lange Zeit der Knechtschaft geben. 400 Jahre lang. Stell dich drauf ein. Nicht? Und dann geschieht es. Dann kommt Isaak, dann kommt Jakob, dann kommt Josef und dann die Jahre in Ägypten. Und dann geht es wieder zurück, so wie Gott es gesagt hat. Und zwischenzeitlich erscheint der Mose auf der Bildfläche. Und was sagt Mose im zweiten Buch, Kapitel 33, Vers 13? Man kann es auch noch nachlesen im Psalm 103, Vers 7. Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen. Und wie genau Gott den Mose informiert hat, das können wir seitenweise nachlesen. Nicht, dass er zu ihm sagte, ich sage es mal jetzt mit meinen Worten, ich gebe dir wirklich mein Wort und du wirst dieses Volk aus Ägypten herausführen und ihr werdet mich dann an diesem Berg anbeten und ich kriege das hin, ich mache die erste, zweite, dritte, fünfte, zehnte Plage, gehe da mit dir durch und dann wirst du mit mir an diesem Berg sein und wirst mich dort erkennen und wirst mich anbeten. Ja, und eine kurze Zeit oder wenige Wochen später steht Mose wirklich mit dem Volk da an dem Berg und muss sagen oder sagt auch mit Freuden, du hast recht, Herr, du hast mich wunderbar die Wege wissen lassen, du hast mich wunderbar informiert. Und das war es doch, was uns auch bei Biliam an Israel so fasziniert, nicht? 4. Mose 23, wo dann gesagt wird, zur rechten Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott vorhat zu tun. Und dann muss er also den Moabitern deutlich machen, tja, da könnt ihr alle einpacken. Wenn dieses Volk einen Gott hat, der informiert, dann habt ihr überhaupt keine Chance. Und der Prophet Jeremia sagt, dass er im Rat Gottes stand und seine Worte gehört hat. Und ein letztes Beispiel, natürlich nicht zu vergessen, David, und Gott sagte ihm im zweiten Buch Samuel, Vers 7, ich werde dir ein ewiges Königtum geben. Und du wirst staunen, David, wie ich das hinbekomme. Und David, da geht es nicht um ein paar irdische Könige auf ein paar Quadratkilometer verheißenden Landes, sondern da geht es um meinen König, um meinen Sohn, um den Messias. Nicht der kommen wird, der diesen Weg gehen wird, den wir gemeinsam vor Grundlegung der Welt geplant haben, den er gehen wird bis zum bitteren Ende, nicht am Kreuz. Und er wird kommen, er wird wirklich kommen, um das Volk also zu erretten. Da geht es wirklich um meinen König, um meinen Sohn, um den Messias. Und natürlich wissen wir, dass wir jetzt auch einen Sprung ins Neue Testament machen müssen. Denn das, was der Amos hier sagt, dass es ein Volk gibt, zu dem Gott geredet hat, das hat ja nicht aufgehört. Nicht wieder Hebräer, Hebräer 1 und seine Eingangsworte. Nachdem Gott vor Zeiten und auf vielerlei Weise geredet hat, hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er aufgehört zu reden. Nein, eben nicht, liebe Geschwister, sondern hat er zum Letzten zu uns geredet, wodurch? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Und jetzt zurück zu Amos, dass er ihnen sagt, und ihr da im Nordreich, ihr sagt, dass ich den Mund halten soll, seid ihr eigentlich noch bei Sinnen? Es muss im Grunde genommen genau umgekehrt sein. Lasst uns deine Stimme hören. Ihr sagt zu mir, ihr werdet dadurch gestört. Ich muss euch eigentlich sagen, ihr seid gestört. Ihr seid wirklich gestört. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was Gott euch tut, dass er bereit ist, mit euch zu reden, seine Stimme hören zu lassen. Aber wie kann Gott überhaupt mit dir reden? Nicht, wo du doch eigentlich im Kern deiner Person verstockt bist. Wie kann er das überhaupt? Wie hat er das überhaupt bei dir gemacht? Und er hat das so hinbekommen, dass er den Heiligen Geist in dich hineingelegt hat. Anders hast du gar keine Chance. Nicht, wie willst du Gottes Wort hören, geschweige denn seine Worte verstehen, wenn du den Heiligen Geist nicht hast? Da kannst du lesen, das nützt dir überhaupt nichts. Nicht, sondern es gilt, was hier in Johannes 14, Vers 26 steht, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch das alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann fährt er fort in Johannes 16, Vers 13 folgende: Wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheiten leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, das wird er verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von den Meinen nehmen und euch verkündigen. So, und jetzt gehörst du zu der kleinen Truppe hier auf dem Planeten, nicht, der das absolute Vorrecht hat, seine Stimme durch den innewohnenden Heiligen Geist zu hören. Der lebendige Gott steht nicht da und sagt, wäre schön, wenn du mal einen Moment Zeit für mich hättest. Und du stehst nicht da und sagst, ja, 5 Minuten Zeit habe ich, wenn du dich beeilst. Merken und verstehen wir, wie krank das ist, solch ein Denken. Wie krank das ist. Nicht der Amos würde uns sagen, Gott redet. Hast du noch irgendeinen anderen Termin? Das Einzige, was du sagen kannst, was du vielleicht sagen kannst, dass du für dein Lebens, dass du um deinen Lebensunterhalt für deine Familie und dich und für dich selbst kümmern musst. Aber ansonsten wirst du dich darum kümmern, dass du eine Sache hinbekommst, dass der lebendige Gott zu dir redet. In Psalm 25, Vers 14 lesen wir folgenden Satz. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Es gibt andere oder in anderen Bibelübersetzungen klingt dieser Satz noch viel eindrucksvoller, viel gewaltiger. Da heißt es nämlich so: Er zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und darum geht es hier bei diesem zweiten Punkt, bei diesem zweiten Höhepunkt. Wenn der Amos also da sagt, nicht Gott, der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Gott hat dich ins Vertrauen gezogen, zieht dich immer wieder ins Vertrauen. Er zeigt dir im Grunde genommen damit wirklich sein Herz. Zeigt dir damit, was auch ihn im Innersten bewegt, seine Gedanken, seine Pläne. Und so hat er dich auch ins Vertrauen gezogen und so zieht er dich immer wieder ins Vertrauen mit diesem Buch. Und wenn du morgen früh wieder aufstehst und die Bibel aufschlägst, dann bitte, bitte nicht in diesem furchtbaren, ja, wie soll ich sagen, in diesem furchtbaren Gehorsam einer Pflichterfüllung, sondern dass du sagst, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich, Herr, ins Vertrauen ziehst. Dass du, der allmächtige, allgegenwärtige, allwirksame Gott, der Himmel und Erde geschaffen hast, dass ich deine Stimme hören darf und darüber bete ich dich an. Merken und verstehen wir wirklich da diesen Unterschied. Dann kann er dir natürlich auch sagen, was er will. Er kann dir sagen, ich gebe dir Zusagen, ich gebe dir Herausforderungen, ich tröste dich jetzt. Er kann dir aber auch sagen, ich werde dich jetzt mal eine Zeit lang warten lassen, bis das Problem gelöst ist. Das alles kann er machen, aber die Hauptsache ist, dass er zu dir redet. Nicht und wieder können wir uns den Amos da vorstellen, dass er sagt, ihr Leute da im Nordreich, ich soll den Mund halten? Das wäre das Schlimmste, was jetzt geschehen, was jetzt passieren könnte. Dann würde nämlich der Schatz, den Gott euch gibt, dass er euch ins Vertrauen zieht, der würde gar nicht bei euch ankommen. Das ist der zweite wichtige Punkt, den wir aus diesem Textabschnitt mitnehmen wollen, dass Gott uns mit seinem Reden wirklich ins Vertrauen also zieht. Ja, und ein letztes, der dritte Höhepunkt. Vers 8 aus dem dritten Kapitel, dass er sagt, der Löwe brüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte jetzt nicht Prophet werden? Eigentlich ist es ja wieder so ein Beispiel, so ein weiteres Beispiel von Ursache und Wirkung. Und Amos sagt jetzt, ihr sagt, ich soll jetzt den Mund halten. Wie soll ich das denn tun? Warum soll ich das überhaupt tun? Gott hat doch geredet. Da kann ich doch nicht den Mund halten. Und damit stellt Amos jetzt das Reden Gottes auf eine Ebene, ja, was uns selbst Insidern nicht ganz schön den Atem verschlägt. Das heißt, wenn der lebendige Gott etwas zu dir sagt, Nicht, dann ist es eben, und was du weiter zu sagen hast, dann ist es doch nicht in deinem Belieben, ob du was sagst, wann du was sagst, geschweige denn, was du da sagst. Das ist dann nicht mehr deine Sache, du hast es zu tun. Die Ursache, dass Gott zu dir redet, hat eben diese Wirkung. Nicht, das zieht eben dieses, das ist der dritte Punkt, den wir mitnehmen wollen, dass das Reden Gottes etwas Unausweichliches nach sich zieht. Wenn er mir das sagt, dann habe ich mich so, habe ich mich dementsprechend zu verhalten, das liegt nicht mehr in meinem Belieben, wann ich das tue, wie ich das tue, wo ich das tue. Nicht, und damit sind wir mittendrin im Neuen Testament. Wir sehen förmlich den Apostel Paulus vor uns, wenn er da im 1. Korinther 9, Vers 16 sagt, dass er eine Verpflichtung hat, der er nicht ausweichen kann. Der Apostel Paulus steht nicht da und sagt, ja, ich könnte Zeltmacher sein, ich könnte auch ein bisschen evangelisieren oder sonst was machen, mal sehen, was das Leben so bringt, sondern er sagt, ich kann jetzt gar nicht anders. Ich muss das jetzt so tun. Oder in Römer 15, Vers 18, wo er sinngemäß sagt, ich werde mich hüten, irgendetwas euch zu sagen, was nicht der lebendige Gott durch mich gewirkt hat. Ich habe es doch mit einer ganz anderen Autorität zu tun. Und liebe Geschwister, wer das für sich erfasst hat, der begreift doch auch etwas, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, begreift etwas von der Entlastung, die dahinter steckt. Du hast doch jetzt nicht die Verantwortung dafür, was du im Namen Gottes weiterzugeben hast, weiterzusagen hast. Denn Gott hat ja letztendlich schreiben lassen, Gott hat ja letztlich geredet und Gott muss ja mit dem, was du jetzt in seinem Namen weitersagen sollst, klarkommen. Nicht auch in unserer jetzigen chaotischen, verrückten gesellschaftspolitischen Zeit. Und er wird klarkommen, keine Sorge. Erstes, wer das für sich erfasst hat, der begreift auch, und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass derjenige, wenn er das Reden Gottes zum Diskussionsgegenstand macht, ihn entehrt. Denn Gottes Wort, Gottes Reden, bildet kein Parlament, bildet keinen Ausschuss, wo man sich nach Mehrheiten da umschaut. Der Löwe, wie es hier so heißt, wie Amos da sagt, der Löwe hat gebrüllt, Gott hat geredet, das heißt nichts anderes. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren, da liegt alles fest. Und so hat der Amos das gesehen und so müssen wir das auch sehen. Und so lasst uns nicht an irgendeiner Stelle in diese Falle tappen, dass wir das Wort Gottes zum Diskussionsgegenstand machen. Sondern dass wir hören, wenn er sagt, halte dich an das, was ich dir gesagt habe. Und wer das wirklich für sich erfasst hat, der versteht auch, ja, dass da auch ein Bußruf drin steckt, dass wir solche Amos-Typen werden oder dass wir wieder solche Amos-Typen werden, weil uns das ja so ein Stück weit also verloren gegangen ist, dass wir sagen, ich kann ja gar nicht anders. Es ist ja dein Wort, Herr. Ob du das immer verstehst oder nicht, ob du das sinnvoll findest oder nicht, ob du Sympathien oder Ablehnung erfährst, völlig sekundär. Das Entscheidende ist, Gott hat es gesagt. Und wenn du das wirklich für dich erfasst hast, nicht, dass das für dich entlastend ist, dass du dadurch den lebendigen Gott ehrst, dass das auch zur Buße führt, dann ist das auch ein unwahrscheinlich tiefes Glück. Nicht, was hast du es gut, dass du nicht jeden Morgen neu die Welt erfinden musst? Was hast du es gut, sondern dass Gottes Wort geredet hat von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und dass dieses Reden Gottes seinen Höhepunkt gefunden hat in seinem Sohn Jesus Christus. Dass er diesen Weg gegangen ist bis zum Tode am Kreuz. Sonst säße keiner hier von uns hier in diesem Saal und könnte auf Gottes Wort hören. Was können wir dafür wirklich dankbar sein? Und so werden wir auch mit diesem Wort Gottes, werden wir in die himmlische Ewigkeit marschieren, wie schon manche Generationen vor uns, liebe Geschwister. Tja, Amos, wann war das etwa? Ungefähr vor 2700 Jahren. Amos, wir spüren immer noch, auch 2700 Jahre später, dass du dem lebendigen Gott wirklich begegnet bist. Und was es heißt, wenn einen die Stimme Gottes wirklich erreicht. Die Stimme dessen, der über allem Geschehen auf dieser Welt steht. Die Stimme dessen, der uns ins Vertrauen zieht. Und die Stimme dessen, auf dessen Reden unausweichliches Folgen muss und darf. Was ist das Ergebnis? Oder was soll das Ergebnis sein? Wir wollen ihn hören, den Herrn, oder wie Amos es sagt, diesen Löwen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von ganzem Herzen danken für dein Wort. Danke auch für diesen, ja, etwas kantigen Text, aber er kommt aus deinem Herzen. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du in allen Bezügen unseres Lebens wirkst. Wir sind in deinen Händen, Herr. Danke, dass du uns ins Vertrauen ziehst. Was ist das für ein Vorrecht? Vergib uns da unsere Oberflächlichkeit. Und lass uns dieses Geschenk wieder ganz neu begreifen, dass du zu uns sterblichen Menschen, die wir im Grunde genommen nichts anderes verdient hätten als den Tod, dass du zu uns redest. Und dann hab auch von ganzem Herzen Dank, dass du der Redende bist, dass du dich festgelegt hast. Und jetzt bitten wir dich, dass das Wort, das du uns geschenkt hast, auch in unserem Leben seine Frucht bringt. Danke, dass du unser Herr und Gott bist. Anbetung sei dir. Amen.